Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Es gibt nicht viele Romane, die von sexuellem Missbrauch innerhalb der Familie erzählen. Wie soll man auch eine Sprache finden für so ein Verbrechen? Wie soll man den Betroffenen gerecht werden, die ja oft ein Leben lang unter den Folgen leiden? Die österreichische Schriftstellerin Katharina Winkler, die kann uns gleich ein paar Antworten geben, zumindest die Antworten, die sie gefunden hat. Denn Katharina Winkler hat sich diesem gesellschaftlichen Tabu gestellt und einen Roman geschrieben über sexuellen Missbrauch. Damit ist sie gleich bei mir zu Gast. Wir sprechen jetzt über ein Thema, das nicht einfach ist, auch über ein Buch, das für mich nicht einfach war zu lesen. Die österreichische Schriftstellerin Katharina Winkler, die erzählt in ihrem neuen Roman von sexuellem Missbrauch. Und zwar aus der Perspektive eines Mädchens. Also sie erzählt diesen Missbrauch aus der Perspektive des Opfers und noch dazu eines, das noch kaum eigene Worte findet, um über diese Gewalt zu sprechen, die ihr da angetan wird. 7 Meilenherz heißt Katharina Winklers Buch und die Autorin ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Winkler.
Vielen Dank, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Ja, Frau Winkler, ich muss sagen, schon auf den ersten Seiten Ihres Buches, da hat es mir beim Lesen so richtig die Kehle zugeschnürt. Man merkt nämlich wirklich ganz schnell, was da diesem, am Anfang ist es ein 5-jähriges Mädchen, was ihm da passiert, obwohl es dieses Wort Missbrauch eigentlich noch gar nicht kennt. Aber es wird eben sehr deutlich, was da passiert, wenn der Vater eben abends oder nachts an ihr Bett kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen als Autorin beim Schreiben wahrscheinlich manchmal ähnlich beklemmend war ums Herz. Warum denn dieses Thema sexueller Missbrauch und auch noch dann aus der Perspektive dieses Kindes? Wie kam dieses Thema zu Ihnen?
Ich habe dieses Thema natürlich nicht gesucht an sich, sondern es ist einfach nur grundsätzlich so, dass ich mich sehr für den Menschen interessiere, für den einzelnen Menschen und für den Menschen an sich oder auch das Zusammenleben und eine große Leidenschaft habe für Erkenntnis. Und dann geht man einfach mit offenen Augen und offenem Herzen durchs Leben und dann begegnen einem solche Themen ganz selbstverständlich leider. Und dann ist es schon so, wenn man auf so ein Thema trifft, wo man merkt, dass es abgespalten wird im Grunde, dass es verborgen wird, dass es verschwiegen wird, dass wir konditioniert sind aufs Wegsehen, dann habe ich schon das Bedürfnis hinzusehen und dann spüre ich schon so eine Art kategorischen Imperativ, darüber zu sprechen und eben diesen Menschen, diesen Betroffenen, den Opfern, die sozusagen im Tabu verschwiegen werden, eine Stimme zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen.
Ich habe mich an ein paar Romane erinnert aus den letzten Jahren, in denen Autoren von Missbrauch, von Übergriffen erzählt haben, die ihnen selbst als Kind passiert sind. Also Christian Kracht hat zum Beispiel in seiner Frankfurter Poetikvorlesung darüber gesprochen. Bodo Kirchhoff hat einen autobiografischen Roman geschrieben. Was ändert sich jetzt beim Schreiben, wenn man eben wie Sie nicht die eigene Geschichte erzählt, sondern so eine fiktive Figur entwirft, der das passiert? Wie haben Sie sich da eingefühlt in dieses Kind?
Das ist einfach eine Frage von Empathie, würde ich sagen. Und im Prinzip ist es schon so für mich, dass wenn ich so einer Geschichte begegne, dass das Mitgefühl oder die Empathie dann einfach so stark wird, dass sie mich nicht mehr loslässt und ich dann gar nicht mehr anders kann, als mich immer tiefer in die Figur zu versenken und dann eben auch zu versuchen, für sie eine Sprache zu finden und ihr einen Raum zu geben und Gehör zu verschaffen.
Dieses Mädchen, von dem wir da lesen, das da hier erzählt, das ist ja enorm zwiegespalten ihrem Vater gegenüber. Was mich erstmal in dieser beobachtenden oder in dieser bezeugenden Rolle, die ich beim Lesen einnehme, so ein bisschen überrascht hat. Weil einerseits lese ich ganz deutlich, die Übergriffe widern sie an. Sie artikuliert auch, sie möchte das nicht. Sie wünscht sich sogar tot zu sein stellenweise. Und trotzdem sagt sie aber, sie hat ihren Vater unglaublich lieb. Wie ist das möglich? In was für einem Zwiespalt befindet sich dieses Mädchen da?
Ja, das ist diese Ambivalenz des Lebens, würde ich sagen. Das ist auch immer der Moment, in dem die Dinge eben wirklich komplex werden und in gewisser Weise auch wirklich faszinierend werden, dass Leben eben wirklich so ambivalent funktioniert. Es ist viel spannender, sich dieser Situation zu widmen als einer Situation mit sexuellem Missbrauch, wo die Gewalt ganz offensichtlich ist, wo sie auch für das Kind oder auch für das Opfer, wo sie einhergeht mit Schlägen oder dergleichen, weil es dann leichter zu differenzieren ist. Es ist leichter zu erkennen, es ist leichter zu differenzieren. Es ist dann auch leichter, in Widerstand zu gehen und leichter, sich zu emanzipieren. In diesem Fall ist es so, wie es ganz oft passiert tatsächlich, nämlich, dass es sozusagen dem Kind in so frühen Jahren begegnet, dass das Kind gar keine Möglichkeit hat, es aus einem eigenen Standpunkt zu betrachten, weil der einzige Standpunkt, den das Kind hat, ist im Prinzip, da ist die Weltwahrnehmung der Eltern. Das heißt, das Kind wird in eine Welt hineingeboren und die Welt ist, wie sie ist. Das ist das einzige Angebot für das Kind. Und das Kind hat keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu relativieren. Es erlebt einfach, was es erlebt und nimmt die Dinge so, wie sie sind. Und dann dauert das sehr lange, bis das Kind einen eigenen Standpunkt entwickeln kann und wirklich das differenzieren kann, was hier in Ordnung ist und was hier nicht in Ordnung ist.
Ja, ich finde, das wird auch total deutlich durch die Sprache, die sie verwenden. Ja, das ist ja so eine Kindersprache, in der das Mädchen zumindest im ersten Teil ihres Romans von diesem Missbrauch erzählt. Es kam mir aber auch fast vor wie eine Kunstsprache, die sie vielleicht erschaffen, weil sie die Frau Winkler zum Beispiel in Versform anordnen. Also es heißt zum Beispiel an einer Stelle, Papa ist wie Carlsson, also gemeint ist da Carlsson vom Dach, wenn er nachts kommt, habe ich mir ausgedacht, dass er kommt. Ich habe es mir ausgedacht, so muss es sein, so ist es. Also fast eigentlich wie ein Gedicht. Woher kam diese Sprache, die ja einerseits, finde ich, schon eine Distanz auch irgendwie herstellt zum Geschehen, aber durch diese Kinderperspektive und die Märchenmotivik natürlich auch uns ganz nah an dieses Kind ranführt.
Ja, es hat viel mit einer Kindersprache zu tun. Es hat viel zu tun mit mit Kindergedichten, mit Kinderliedern, die Poesie und die Rhythmik. Auf der einen Seite ist das was mir an sich sehr nahe ist. Also meine Sprache an sich ist sehr musikalisch, rhythmisch, sehr sinnlich gedacht. Und die Kindersprache ist das auch. Ja, also das heißt, diese Naivität, die da drinnen liegt, die ist ja dem Kind an sich sehr nahe. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich das poetisch erzählen möchte, weil die Poesie im Grunde eine Art von ästhetischem Widerstand ist gegen die Gewalt, von der ich erzähle. Und selbst wenn ich von einem derartigen Abgrund erzähle, ringe ich immer noch um Poesie. Ich ringe um die Schönheit in der Sprache. Ich ringe um die Schönheit, an die man glaubt, um Lebenskraft, um Lebenswille, weil ich das Gefühl habe, dass das sozusagen, die Poesie ist da auf der einen Seite ein Schutz und sie gibt einem Kraft, sowohl mir wie dem Leser, wenn er sich dieser Geschichte widmet. Und zugleich ist die Poesie auch Offenbarung, weil die Poesie immer, also ich habe das Gefühl, dass ich durch die Poesie die Wahrheit am besten ausdrücken kann. Poesie ist im Prinzip etwas, was außerhalb unseres Koordinatensystems steht. Also das heißt, Poesie ist sehr, sehr weit weg von unseren Gedankenkonstrukten und ist der Emotion sehr nahe und dadurch auch einer Kinderseele sehr nahe oder Seele überhaupt sehr nahe.
Sie hat einerseits diese Poesie, ihre Sprache und dieses Buch und dann ja andererseits wird aber auch ganz deutlich in diesem ersten Teil die Drastik, die dieser Missbrauch auch hat. Also Sie beschreiben eben tatsächlich nicht nur einmal, was da passiert, also nicht nur eine Missbrauchsszene, sondern es gibt ja immer wieder welche in unterschiedlichen Ausgestaltungen, dann mit unterschiedlichen Ausreden und Überredungen dieses Vaters. Warum schicken Sie uns da als LeserInnen eigentlich immer und immer wieder durch? Man ahnt ja recht schnell oder weiß nach dem ersten Mal, was da passiert.
Ja. Die Zumutung bin in dem Fall nicht ich und die Zumutung ist auch nicht das Buch, sondern die Zumutung ist einfach das Leben. Das heißt, es ist mir einfach darum gegangen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was tatsächlich ist. Und das wirklich, und sich tief damit auseinanderzusetzen. Deshalb ist es auch aus der Innenperspektive geschrieben, der Figur. Ich hätte es niemals von der Außenperspektive erzählt, weil ich niemals einen Moment des Voyeurismus zulassen wollte. Sondern ich habe ausschließlich die Möglichkeit gegeben, diese Geschichte von innen heraus, aus der Figur heraus zu erleben, zum empathischen Miterleben. Weil ich glaube, dass das die große Kraft ist von Literatur, dass sie Empathie erzeugen kann. Und dass es so wichtig ist, dass wir Empathie erzeugen, weil fast alle Probleme, die wir haben, auf fast allen Ebenen im Prinzip darin wurzeln, dass wir zu wenig Empathie aufbringen. Und ja.
Ihr Roman hat dann noch einen zweiten Teil. Da ist diese Erzählerin dann eben eine Erwachsene, eine junge Frau. Sie zieht zum Studium in eine andere Stadt. Und das war tatsächlich dann dieser Teil, wo ich zum Beispiel beim Lesen als Erleichterung empfunden habe, endlich findet sie auch Worte tatsächlich, um zu beschreiben, was da passiert ist. Also sie kann ihren Vater einen Täter nennen, sie kann beschreiben oder aussprechen auch dann nachher, dass er sie sexuell missbraucht hat. Was war Ihnen wichtig, mit diesem zweiten Teil dazu erzählen? Das kam mir fast so vor, als wäre der erste eigentlich gar nicht möglich ohne diesen zweiten Teil, der dann auch die Erzählerin eben als Erwachsene zeigt.
Ja, mir war der zweite Teil sehr wichtig, da haben Sie absolut recht, weil er einfach klar macht, dass dieses Gewaltgeschehen in einer Kindheit einen Menschen so prägt, dass er ihn wirklich fundamental erfasst. Das heißt, es ist diese Gewalterfahrung schreibt sich ein in seinen Körper, in seine Seele, in seine Weltwahrnehmung, in seine Liebesfähigkeit, in seine Beziehungsfähigkeit. Im Prinzip schreibt sie sich ein in den Menschen und dann auch in die Biografie. Und ich fand es einfach wichtig, dass einem das bewusst wird, damit man abschätzen kann, auch nochmal von der Konsequenz her, was das bedeutet. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Arten und Weisen. Natürlich jede Geschichte, jeder Mensch hat seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Und es gibt, also da ist alles vorhanden, von der absoluten Autodestruktion oder Destruktion bis zum geglückten Familienleben, das dann noch gelingen kann, gibt es die ganze Spannbreite. Aber diese fundamentale Prägung, die war bei allen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich gegeben.
Hat sich jetzt eigentlich nach dieser Arbeit an diesem Roman, nachdem Sie sich so lange mit dem Thema beschäftigt haben, Ihr Blick auf sexuellen Missbrauch innerhalb der Familie verändert?
Vollkommen. Und im Prinzip ist genau das, worum es mir in diesem Buch geht. Es ist im Prinzip wenn wir von der WHO ausgehen, die WHO sagt, 2 Kinder pro Schulklasse sind von sexuellem Missbrauch betroffen. Und der ganz große Teil oder der größte Teil dieser Kinder erlebt den sexuellen Missbrauch im engsten Familienkreis. Und es ist einfach, im Prinzip ist es sozusagen wichtig, dass wir das begreifen, es ist ein andauernder gesellschaftlicher Skandal. Und wir sind alle dafür verantwortlich, dass das aufhört. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir diese Kultur des Tabus, des Verschweigens, dass wir die überwinden und sozusagen einen Ethos der Einmischung entwickeln. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns sensibilisieren dafür. Und Literatur hat für mich die Aufgabe, sprechen zu lernen und sehen zu lernen. Das ist für mich ganz eng miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich lerne, über etwas zu sprechen, lerne ich auch besser zu sehen. Und wenn ich wieder besser sehe, dann lerne ich wieder besser darüber zu sprechen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir den Status quo verändern können. Und mit dem Status quo, den wir jetzt im Augenblick haben, kann niemand von uns zufrieden sein. Wir müssen ihn ändern. Und die Voraussetzung dafür, dass wir ihn verändern können, ist, dass wir es schaffen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dass die Gesellschaft aufgefordert wird, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es nicht angenehm ist. Und das ist im Prinzip das Anliegen des Buches.
Des Buches 7 Meilen Herz von Katharina Winkler. Frau Winkler, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, 7 Meilen Herz, der ist erschienen im Verlag Mattes und Seitz. 240 Seiten kosten 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Am Ende der Graphic Novel Seid befreit steht der Satz: Ich lebe heute in einem anderen Land, ohne jemals umgezogen zu sein. Sandra Rumler stellt ihr Buch am Samstag in Berlin vor. Mo wächst im Schatten der Berliner Mauer auf. Die Eltern sind systemkonform, das Mädchen auf stille Weise rebellisch. Mit dem Fall der Mauer beginnt für Mo eine Zeit der Befreiung und Orientierungslosigkeit. Inmitten der bunten Verführungen verlieren manche Freunde den Halt. Der Vater den Job und Nazis wollen Mo verprügeln. Sandra Rumler erzählt beispielhaft von den Brüchen ostdeutscher Biografien und den damit verbundenen Ambivalenzen. Sandra Rumler.
Wenn man dann doch vielleicht auch mal versucht hat, ein bisschen über die verschiedenen Gefühle zu sprechen, eben auch über den Verlust, den man gerade erlebt, dann hieß es oft von Leuten, die aus dem Westen kamen, dann seid doch aber mal froh, jetzt seid ihr ja endlich raus aus der Diktatur und jetzt seid ihr halt befreit.
Seid befreit. Lesung und Gespräch mit Sandra Rumler am Samstag um 14 Uhr im Pankebuch Berlin. In einer sternenklaren Sommernacht funken Toni und Yamyam mit ihrem selbstgebastelten kosmischen Radio in den Himmel. Die Freundinnen wollen Kontakt zu Tonis Mutter aufnehmen. Sie ist an Krebs gestorben und Toni hat große Vermissung. Karen Köhler erzählt in Himmelwärts von Tod, Trauer und Trost. Heute Abend liest die Autorin in Ingolstadt. Statt Tonis Mutter antwortet Astronautin Sanna. Mit ihr philosophieren die Kinder über das Dasein, vor allem über das großartige Leben auf dem Planeten Erde, das bei aller Trauer auch Trost für Toni bereithält. Karen Köhler.
Ich erlebe das so, dass ich mit Kindern viel freier über den Tod sprechen kann. Also das gehört so mit dazu und dann zündet man eine Kerze für Opa an und im nächsten Augenblick spielt man wieder irgendwas.
Himmelwärts. Karen Köhler liest aus ihrem Kinderbuchdebüt heute Nachmittag um 17 Uhr im Stadttheater Ingolstadt. Die Idee entstand nach dem rassistischen Anschlag in Hanau 2020. Mit Anders bleiben, Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten, veröffentlichte Selma Welz eine besondere Form der Auseinandersetzung. 21 Briefe fragen, wie funktioniert ein vielstimmiges Wir in diesem Land? Heute Abend stellt Selma Welz das Buch in Halle vor. Sachbuchautorin Asal Dadan schreibt einen Brief an Judith Kerr, Schriftstellerin Sharon Dudua Otu an Selma Welz. Oder die Politologin Saba Noshima wendet sich gemeinsam mit ihrem Mann Meron Mendel an den eigenen Sohn.
Wir erzählen ihm genau das, was alle sozusagen von außen, wenn sie uns sehen, so feststellen, wie sie uns bewerten, wie sie uns beurteilen. Wer seid ihr? Was ist daran besonders? Jüdisch-muslimisch geht es überhaupt zusammen? Also was sozusagen kommt auf dich zu?
Anders bleiben. Briefe der Hoffnung in verhärteten Zeiten. Selma Welz stellt die Anthologie heute Abend um 19 Uhr im Literaturhaus Halle vor.
Literaturtipps von Regina Voss. Der Schriftsteller Matthias Jügler, der ist 1984 in Halle an der Saale geboren. Er gehört also zu der Generation, die die DDR kaum mehr miterlebt haben, sich aber in ihrem Schreiben immer und immer wieder mit der SED-Diktatur und mit ihren Nachwirkungen auseinandersetzen. Wie verhalten sich jetzt solche Romane, die zurückschauen, zur historischen Realität? Über diese Frage wird tatsächlich in letzter Zeit immer wieder diskutiert und auch um Matthias Jüglers Roman ist jetzt eine Diskussion entbrannt. Jügler erzählt in Maifliegenzeit nämlich von jungen Eltern, die gesagt bekommen, ihr Kind sei kurz nach der Geburt gestorben, dabei wurde es von den DDR-Behörden aus dem Krankenhaus geraubt. Das ist ein Verbrechen, das es nicht nur in Jüglers Roman, sondern auch tatsächlich in systematischem Ausmaß in der DDR gegeben haben soll, sagen die einen. Dass es dafür aber überhaupt keine ausreichenden Beweise gibt, das entgegnen die anderen. Jan Drees ordnet diese Debatte rund ums Buch für uns ein.
Dieser Roman kann Eltern retraumatisieren, beklagte Birgit Neumann-Becker bis Anfang April Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in einem Leserbrief an die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25. März. Matthias Jügler solle Beweise für seine Geschichte eines angeblich vorgetäuschten Säuglingstodes in der DDR liefern, erwartete wiederum der Leiter des Literaturhauses Leipzig, Thorsten Arendt. Jügler fasste dies als Affront auf und sagte die Lesung ab. Alles wegen eines Romans, der ein mögliches DDR-Unrecht literarisiert.
Also das Buch von Matthias Jügler ist wie eine Zeitenwende. Das ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass die letzten anderthalb Jahre alle Türen verschlossen waren und plötzlich durch dieses Buch öffnen sich wieder Türen.
Das sagt Investigativjournalistin Henriette Fee Grützner, die seit nunmehr 8 Jahren zu vorgespiegelten Totgeburten in der DDR recherchiert. Diese vermuteten Verbrechen bilden den Hintergrund des gerade erschienenen Romans Maifliegenzeit. Matthias Jügler erzählt die melancholische Geschichte eines Vaters, der 40 Jahre nach dem vermeintlichen Tod seines Sohns erfährt, dass der Junge nie gestorben, sondern stattdessen bei Pflegeeltern aufgewachsen ist. Der stark fiktionalisierte Plot ist angelehnt an einen Fall aus Sachsen-Anhalt, offengelegt in der kurzen Nachbemerkung des Buchs. Hier und in einem Artikel für die FAZ spricht Jügler aber auch von 2000 Verdachtsfällen, von 2000 möglichen Falschtotgeburten, die inzwischen bei der Interessengemeinschaft gestohlener Kinder der DDR gemeldet wurden. Nur einer dieser Fälle ist bisher bewiesen worden, die Zahl 2000, also eine Behauptung, verbreitet vom besagten Interessenverband. Zweifel gibt es auf allen Seiten. 2019 hat die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Birgit Neumann-Becker eine von ihr beauftragte Studie vorgelegt. In dieser konnte der renommierte Medizinethiker Florian Steger keinen Nachweis für die angezeigten Verbrechen erbringen, und er hat umfassend in Stasi-Archiven recherchiert, mit Betroffenen gesprochen und die Hintergründe traumatischer Geburtserfahrungen erläutert.
Und zum damaligen Zeitpunkt würde ich vielleicht sogar sagen, hat er ja gar nicht Unrecht gehabt, aber wir haben mittlerweile 2024 und seitdem ist so viel passiert, unter anderem eben die Veröffentlichung des Falles von Regina und Eike.
Sagt Henriette Fee Grützner, die 2021 Mutter Regina und Sohn Eike vorgestellt hat in ihrer Fernsehdokumentation Entrissen, die verschwundenen Babys der DDR, den ersten wasserdicht belegten Fall einer nur vorgespiegelten Totgeburt. Doch auch nach der Veröffentlichung des Films ging man den Verdachtsfällen nicht erneut nach. Bis jetzt, was vor allen anderen den Schriftsteller Matthias Jügler überrascht. Er freut sich darüber, dass ausgerechnet die Literatur nun den Anstoß für eine Debatte gegeben hat.
Ich habe in den letzten Monaten und Jahren immer mal mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die gesagt haben, ja, Bücher haben es ja immer schwerer und puh, vielleicht schreibe ich lieber Drehbücher für Netflix oder sonst was. Und ich merke jetzt bei dieser Debatte, die da jetzt dabei ist, zu entstehen oder die jetzt schon entstanden ist, dass Bücher tatsächlich noch was bewegen können.
Endlich also wird umfassender ein mögliches DDR-Unrecht debattiert. Journalistin Henriette Fee Grützner, die ihre von Juristen und Ärzten unterstützte Investigativrecherche auf eigene Rechnung unternimmt, hat inzwischen zahlreiche neue Anhaltspunkte, Aktenfunde und offensichtliche Ungereimtheiten ermittelt. Den Widerstand von ehemaligen Bürgern der DDR spürt auch sie, das Misstrauen gegenüber Menschen, die dunkle Seiten der DDR-Diktatur erforschen.
Ich stelle mir vor, ich bin jemand, dessen Eltern ein ziemlich gutes Leben in der DDR hatten, die sich beruflich was aufgebaut haben, wahrscheinlich auf Linie waren. Und dann kommt jemand, wie vielleicht der Herr Jügler, und schreibt sozusagen über eine, ich nenne es mal so in Anführungszeichen, dunkle Seite der DDR, dann könnte es natürlich sein, dass ich dann das Gefühl habe, die Lebensleistung meiner Eltern wird vielleicht ein bisschen hier beschattet.
So ist die Debatte um Matthias Jüglers Maifliegenzeit zum doppelten Lehrstück avanciert, über mangelnden staatlichen Aufklärungswillen einerseits und über eine gesellschaftlich tief verwurzelte Verklärung des DDR-Unrechtsstaates andererseits. Klar ist nach gegenwärtigem Stand, dass die Frage um vorgespiegelte Totgeburten mit der Studie von 2019 keinesfalls beantwortet wurde. Der neue Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt, Johannes Beleites, hat in einem Leserbrief an die FAZ vom 11. April, also direkt zu Beginn seiner Amtszeit, versichert, seine Behörde nähme sich, Zitat, stets die nötige Zeit zur Aufarbeitung und Klärung der individuellen Schicksale, auch wenn dies mitunter Jahre dauert. Ob Herr Beleites Wort hält und die Studie von 2019 ergänzen lässt, werden die besagten Jahre zeigen. Ab jetzt schaut eine große Öffentlichkeit näher hin, ausgelöst durch einen Roman, durch Matthias Jüglers Maifliegenzeit, der damit aus dem bislang eher ruhigen 2024er Bücherfrühling heraussticht.
Das sagt Jan Drees.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Büro für Vorahnungen. Ja, klingt wie ein schillernder Titel von einem vielleicht ein bisschen mystischen Roman, aber nein, wir sprechen jetzt über ein Sachbuch. Das Büro der Vorahnungen, das war nämlich die Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses, also eine Abteilung, die es tatsächlich so gegeben hat. Eine Abteilung für Vorahnungen, lebhafte Träume und ja, allerlei sonstige Hellsichtigkeiten. Klingt kurios, deshalb hat diese Geschichte wahrscheinlich auch der britische Journalist Sam Knight aufgeschrieben, die Geschichte dieses Büros für Vorahnungen. Und Kritikerin Katharina Teutsch hat das Buch mit demselben Titel gelesen. Frau Teutsch, ja, vielleicht können Sie uns erstmal sagen, wie und warum es überhaupt zu der Gründung dieses kuriosen Büros kam.
Ja, das sogenannte Premonitions Bureau wurde 1966 von einem britischen Psychiater in England gegründet. Und zwar als Reaktion auf ein Grubenunglück in Wales, bei dem damals ein ganzes Dorf und eine ganze Dorfschule vor allen Dingen verschüttet worden waren. John Barker, besagter Psychiater, war losgefahren, um in Aberfan, so hieß dieser Ort, einen interessanten Fall zu untersuchen. Ein Junge, der nämlich das Unglück überlebt hatte, ich glaube als einziger, der starb nämlich kurz danach am Schock. Und das wollte Barker eigentlich erforschen in seiner Rolle als Psychiater. Er selbst hatte sich allerdings schon seit Jahren mit seltsamen und auch mit paranormalen Phänomenen unserer Psyche beschäftigt. Er soll zum Beispiel an so Telepathie-Workshops teilgenommen haben. Also der hatte da immer schon so einen Spleen mit. Und als er dann von den Vorahnungen in Aberfan hörte, es gab einige Leute, die das Unglück irgendwie vorausgeahnt hatten, da war er gleich hellhörig und elektrisiert. Und er hatte nämlich den Verdacht, dass Hellsichtigkeit unter Umständen in der Bevölkerung so verbreitet sein könnte wie Linkshändigkeit. Und dem wollte er natürlich nachgehen.
Okay, und was hat er dann gemacht in diesem Büro für Vorahnungen? Wie sah die Arbeit da aus?
Ja, zunächst mal hat er gesammelt. Dabei hat Peter Fairley, das war ein Wissenschaftsjournalist, der hat ihm geholfen. Der hatte einen Zeitungsaufruf zur Aberfan-Katastrophe gestartet und unter 60 glaubhaften Zuschriften über Vorahnungen befanden sich dann immerhin 22, deren Beschreibungen also erwiesenermaßen tatsächlich vor dem Unglück erfolgt waren. Und die konnte man jetzt sozusagen ernst nehmen. Und ernst nehmen, das hieß dann, dass man Interviews mit den Medien führte, also mit den Seherinnen führte und ihre Vision in den tatsächlichen und mit den tatsächlichen Unglücken, die geschehen waren, abglich. Und von allen Vorahnungen muss man aber auch dazu sagen, die im Büro im Laufe von 18 Monaten eingegangen waren, haben sich dann nur 3% bestätigt. Allerdings waren diese Fälle dann so spektakulär, dass Barker weitermachen wollte.
Was waren denn da besonders spektakuläre Fälle?
Also eine Perzipientin, also so war dann der Fachausdruck Perzipienten, hatte glaubhaft das Attentat auf Robert Kennedy vorausgeahnt, der ja in Los Angeles damals bei den Vorwahlen ermordet worden war. Und zuvor auch noch den Tod des Astronauten Wladimir Komarow, der bei der Landung einer Raumkapsel irgendwie ging der Fallschirm nicht auf. Und auch das wurde ziemlich genau vorausgesehen. Und zwei Perzipienten hatten unabhängig voneinander nicht nur das Zechenunglück von Aberfan eben gespürt, sondern auch eine dramatische Zugentgleisung, die es tatsächlich gegeben hat. Also eigentlich geht es in diesem Buch die ganze Zeit um Unfälle, um Attentate und um Naturkatastrophen.
Und konnte das Büro dann aber am Ende oder kann jetzt Sam Knight am Ende sowas wie Forschungsergebnisse, Konsequenzen dieser Vorahnungen dokumentieren?
Ja, das war das Problem, eben 3%. Ne? Systematisieren ließ sich das Ganze trotz dieser Volltreffer natürlich nicht. Und deswegen bekam Barker natürlich auch ziemlich viel Häme ab. Sein eigener Tod würde übrigens von seinen Medien auch vorausgesagt. Das nahm der Barker dann allerdings selbst nicht so ganz ernst. Und er starb auch nicht, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt.
Ich habe jetzt noch nicht so ganz rausgehört, wie überzeugt Sie von dem Büro für Vorahnungen sind. Also hat Sam Knight das hier überzeugend aufgeschrieben? Sehr so ein Graubereich zwischen Wissenschaft und Esoterik. Sind Sie jetzt überzeugt von der Macht der Vorahnung?
Also ich würde so ein Büro natürlich sofort wieder eröffnen. Ich finde das total cool. Also leider lässt das Buch allerdings jeden erkenntnistheoretischen Eifer und auch jeden systematischen Eifer vermissen. Es präsentiert stattdessen Einzug und Flugzeug und Weltraumunglück nach dem anderen. Also am Morgen des so und so vielten fühlte sich XY flau im Magen. Draußen drohte ein Gewitter. Also so in diesem Stil. Und sogar auf Flügen, die Barker privat unternimmt, wird dann so Grusel erzeugt. Das Flugzeug wackelte und dann denkt man immer so, ja, jetzt gleich stürzt er ab und so. Und dann am Ende hat halt einfach das Flugzeug gewackelt und es landet und das Leben geht irgendwie weiter. Also was ein bisschen schade ist, Sam Knight, immerhin preisgekrönter Journalist des New Yorker, spürt fast gar nicht den metaphysischen Fragen hinter dem ganzen Wahrgesage auf. Er schreibt zwar mal mit Anspielung auf die Propheten des Alten Testaments, in die Zukunft zu sehen, war in der Vergangenheit viel verbreiteter. Und Immanuel Kant wird auch mal kurz erwähnt mit dem Satz, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten. Aber so ein Satz, der steht dann bei Sam Knight einfach ja wie so ein Museumsstück im Text herum und bewirkt einfach gerade mal gar nichts. Und das hat wiederum mich dann zu der wahrscheinlich total richtigen Vorahnung verleitet, dass dieses Buch vor allem wegen seiner hohen Katastrophendichte geschrieben wurde und sich deswegen sehr wahrscheinlich auch sehr gut verkaufen wird.
Also dann können Sie schauen, wie überzeugt Sie sind nach der Lektüre von Das Büro der Vorahnung. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Experiments. Sam Knight hat sie aufgeschrieben und Regina M. Schneider hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im Aufbau Verlag, 296 Seiten, 24 Euro.